In diesem Wortgefecht muss er so in Rage geraten sein, dass er dann wirklich eine 97-jährige Dame mit der Faust zu Boden geschlagen hat. Er ist dann in den Flur dieser Wohnung der Dame rein und hat sich einen dreibeinigen Holzschemel genommen, so ein Melkschemel, sagt man, glaube ich, so ein Holzhocker. Und er hat tatsächlich damit auf ihren Kopf eingeschlagen und das mehrfach. Das heißt, er hat ihr den Schädel gebrochen und immer wieder damit auf sie eingeschlagen. Dann muss er sie noch gewürgt haben, bis er dachte, jetzt habe ich es geschafft.
Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Am Abend des 10. Juni 2023 steht der 73-jährige Boris S. stark betrunken im Flur eines Mehrfamilienhauses in Bielefeld-Schildische und findet seinen Wohnungsschlüssel nicht. Das bekommt die 97-jährige Nachbarin Anneliese W. offensichtlich mit und öffnet ihre Wohnungstür. Dann eskaliert die Situation. Plötzlich schlägt der 73-Jährige auf die betagte Frau ein. Die 97-Jährige überlebt den Angriff schwer verletzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zusammen mit mir im Studio ist diesmal der Kollege Jens Reichenbach. Hallo Jens.
Hallo.
Jens, du hast diesen Fall von Anfang an für die NW begleitet. Wie hast du im vergangenen Jahr, also 2023, von dieser Sache erfahren und was war dein erster Gedanke?
Also der erste Gedanke war, das ist ja unfassbar, wie alt die Beteiligten sind. Dass sag ich mal, Senioren zu Opfern von Straftaten werden, kennen wir leider. Dass aber auch der Täter, 73, Rentner ist und mit so einer massiven Gewalt auf jemanden einwirkt, das ist total untypisch. Und ich kann mich noch erinnern, das war am Wochenende, die Tat ist am Samstagabend geschehen und noch am Sonntag hatte die Polizei darüber informiert, zusammen mit der Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung rausgegeben. Wir hatten es also sozusagen auf einem ganz offiziellen Wege erfahren und wir waren erstmal fassungslos. Natürlich hat man versucht nachzufragen, aber versuch mal am Sonntag die Behörden zu erreichen. Das
schwierig.
Ist nicht immer möglich. In dem Fall war es so, dass dann zwei Kollegen sozusagen rausgefahren sind zum Pfarracker. Das ist der Tatort sozusagen. Mhm. Dort lag dieses Mehrfamilienhaus, wo diese Tat sich ereignet hat. Und was man da dann erfuhr, hat einen noch, sag ich mal, Ungläubiger zurückgelassen, weil tatsächlich sich dieses Aufeinandertreffen von den Nachbarn, sie wohnten offensichtlich im gleichen Flur gegenüber, überhaupt nicht erklärbar war. Was da passiert war, war am Anfang noch völlig unklar.
Kannst du einmal die Ausgangssituation schildern, also bevor es zu der Tat kam, bevor Boris S. auf die 97-Jährige losging?
Ja, Boris S. War seit 16 Jahren Witwer und hatte mit dem Verlust seiner Frau offensichtlich einen Weg genommen, der für ihn gar nicht gut war. Er hat sich dem Alkohol zugetan, war inzwischen offensichtlich alkoholkrank, war kurz vor der Tat auch noch mit mehreren anderen, sag mal, gesundheitlichen Problemen konfrontiert und trank deswegen den ganzen Tag über. An diesem Tag seit 11 Uhr vormittags und sein Arzt hatte offensichtlich in Behandlung der anderen Krankheiten ihm geraten, nicht mehr Wodka und Schnaps wie bisher zu trinken, sondern trockenen Rotwein. Und das hat er den ganzen Tag über gemacht. Dann kommt er in einem Zustand, den wir durchaus als volltrunken bezeichnen dürfen, auf dem Weg nach Hause, kommt auch ins Wohnhaus. Ob er die Haustür aufschließen konnte oder ob die offen stand, ist nicht ganz klar, aber kommt nicht in seine Wohnung. Das heißt, er findet seinen Wohnungsschlüssel nicht. Was macht man in so einem Moment? Normalerweise würde man jemanden anrufen, der so einen Schlüssel irgendwie deponiert hat, einen Freund oder so. Das hatte er offensichtlich nicht. Er setzt sich also in den Flur und trinkt dort weiter. Grölt durch die Gegend, ist sehr laut, sogar von Randale ist die Rede, er soll irgendwas umgeschmissen haben, was natürlich in seinem Zustand auch nicht unbedingt vorsätzlich sein muss. Und dann öffnet sich die Tür. Wir wissen bis heute nicht, ob er bei der Nachbarin geklingelt hat, um irgendetwas zu klären, oder ob die Nachbarin sich beschweren wollte, weil es so laut war. Jedenfalls kommt es dann zu dieser Konfrontation.
Es war ja schwierig, den Tathergang zu rekonstruieren. Mhm. Die Frau war schwer verletzt, der Täter volltrunken. Was haben die Ermittler letztendlich zum Tathergang sagen können?
Genau, am Anfang war relativ klar, dass er diese Frau niedergestreckt hat, offenbar mit einem Fausthieb. Es muss also in diesem Wortgefecht, was ja am Anfang an der Tür stattgefunden hat, muss er so in Rage geraten sein, dass er dann wirklich eine 97-jährige Dame, leicht gehbehindert, nicht gut sehend, mit der Faust zu Boden geschlagen hat. Das ist allein schon schwer nachzuvollziehen, gerade wenn man bedenkt, wie alt beide sind. Doch er ist dann in den Flur dieser Wohnung der Dame rein und hat sich einen dreibeinigen Holzschemel genommen, so ein Melkschemel, sagt man, glaube ich, so ein Holzhocker.
Das ist schon ein schweres Ding.
Das ist ein Holzteil, das sozusagen zum Draufsitzen gedacht ist. Mhm. Und er hat tatsächlich damit auf ihren Kopf eingeschlagen und das mehrfach. Das heißt, er hat ihr den Schädel gebrochen und immer wieder damit auf sie eingeschlagen. Sie schrie um Hilfe und er machte aber immer weiter. Also es gab nichts. Es gibt ja so Momente, wo ein Täter plötzlich aufmerkt, jetzt ist hier laut, die schreit, ich laufe lieber weg. Gar nichts passierte, er machte immer weiter. Und was ganz spät erst sich herausstellte, ich vermute, das lag daran, dass man mit dem Opfer zunächst nicht sprechen konnte, verständlicherweise. Die lag auf der Intensivstation. Dann muss er sie noch gewürgt haben. Und zwar bis er dachte, jetzt habe ich es geschafft. Das heißt also, die Ermittlungsbehörden, die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft gingen davon aus, dass er sein Tötungsvorhaben vollendet hat.
Hat er aber nicht, Gott sei Dank, die Frau überlebte, schwer verletzt. Er hätte sie umgebracht, wenn da nicht eine Nachbarin gewesen wäre.
Genau, das war, glaube ich, das große Glück. Diese Schreie waren in diesem Mehrfamilienhaus zu hören und eine Nachbarin war 22.10 Uhr, ist, glaube ich, der Notruf eingegangen. Also muss es so kurz nach 10 gewesen sein, dass die dorthin eilte, den Nachbarn, der bisher als Trinker da bekannt, aber nicht als gewalttätig irgendwie verschrien war, auf dieser Frau sah und die riss den Mann einfach von dem Opfer runter. Und das war sicherlich der Moment, wo das Schlimmste verhindert werden konnte. Und natürlich war die Frau so schwer verletzt, dass selbst die Retter, die wenig später eintrafen, sagten, diese 97-Jährige wird wohl nicht überleben. Schwerste Verletzung im Kopf, im Gesicht. Mhm. Das wird eng. Aber die hat sozusagen sehr gut gehandelt. Und was passiert mit dem Täter? Der hätte weglaufen können. Man hat sich um das Opfer gekümmert. Der war so betrunken, der legte sich hin und schlief vor Ort ein.
Unglaublich. Also er muss wirklich volltrunken gewesen sein. Jens, weißt du irgendetwas über das Opfer? Die 97-Jährige hat er ja alleine gelebt.
Genau, die war schon längere Zeit Witwerin, lebte seit Jahren in diesem Haus, also war so eine alteingesessene Nachbarin. Sie kam aber gut zurecht, war abgesehen von ihren leichten Einschränkungen sehr zufrieden in ihrer Wohnung. Und inwieweit sie jetzt mit dem Nachbarn schon mal Streit hatte oder inwieweit sie möglicherweise sogar ganz gut mit den Nachbarn klarkam, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist sicherlich im Gerichtssaal geklärt worden, aber da war ich nicht dabei.
Mhm. Wie sich später herausstellte, hatte Boris S. 2,69 Promille Alkohol im Blut. Du hast gesagt, volltrunken, ist dann eingeschlafen. War dem damals klar, was er da tat?
Das war die entscheidende Frage im Gerichtssaal. Natürlich, wenn du und ich 2,6 Promille haben, dann liegen wir zumindest im Krankenhaus, wenn nicht sogar, es ist noch gefährlicher. Das ist eine, sag ich mal, ein Alkoholgehalt, der für normale Menschen höchst bedenklich ist. Der Mann ist aber Trinker und ist möglicherweise sehr hohe Promillewerte gewöhnt. Und sein Verteidiger Jan Gruner hat damals, als er vor Gericht seine Erklärung verlas, auch deutlich gemacht, dass seine Steuerungsfähigkeit nicht mehr vorhanden war, dass ihm eine Hemmungsfähigkeit fehlte, dass ihm eine Steuerungsfähigkeit fehlt. Und da wollte er darauf hinaus, dass er im Prinzip schuldunfähig war oder zumindest, dass diese Schuldunfähigkeit in diesem alkoholisierten Zustand nicht ausgeschlossen war.
Jens, kannst du uns mal aufklären, wie in solchen Fällen die Rechtsprechung ist? Also welchen Einfluss haben Alkohol und Drogen auf die Schuldfähigkeit oder Unfähigkeit von Menschen und damit auch auf die Höhe der Strafe?
Es geht dabei einzig und allein darum, ist er vermindert oder vollständig schuldunfähig. Das heißt, war er sich darüber bewusst, was er tat oder nicht? Und das ist in diesem Fall interessant, weil es gibt sozusagen die Möglichkeit, juristisch, wenn man sagt, wir können als Gutachter, wird dann überlegt, er hatte so und so viel Promille, wie war er, wenn er so viel getrunken hatte, kriegt er dann noch was mit oder war er völlig weg? Wenn der Gutachter sagt, er war nicht mehr schuldfähig in dem Moment, dann kann man ihn Das ist, haben wir in einer vorigen Podcast-Folge schon mal besprochen. Da ging es um psychische Krankheiten. Hier geht es um Alkohol. Beides kann einem sozusagen die Schuldfähigkeit nehmen. Kann man ihn nicht wegen der Straftat, in dem Fall versuchter Totschlag, verurteilen. Da bleibt juristisch dann nur noch Paragraph 323a im Strafgesetzbuch. Da kann man verurteilt werden wegen Vollrausches. Mhm. Den gibt es logischerweise in vorsätzlicher und fahrlässiger Form und das kann einem auch bis zu 5 Jahre Haft einbringen. Das heißt, wenn jetzt das Gericht zu dem Ergebnis kommen könnte, der war nicht schuldfähig, weil er aufgrund der 2,69 Promille nicht mehr steuern konnte, dann ist die Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen und dann gibt es nur noch diese Möglichkeit. Und in dem Rahmen von zwischen Geldstrafe und 5 Jahren Haft kann man den dann trotzdem verurteilen. Ich will da mal auf 2 Beispiele zurückkommen. In einem früheren Podcast habt ihr über Hans P. gesprochen. Das war der ebenfalls als Alkoholiker höchstgefährliche Bielefelder. Der hatte 2003 4,0 Promille. Das ist unfassbar, dass ein Alkoholiker das ohne hintenüber zu kippen vertragen kann. Aber wir hören immer wieder solche Geschichten, dass schwer alkoholkranke Menschen solche Promillegrenzen erreichen können. Der hatte mit Fäusten und einer Eisenstange auf seinen Trinkkumpan eingeschlagen. Genau. Der hatte ihm den Schädel schwer erwischt, der hatte Gesichtsfrakturen ausgelöst und der ist damals wegen vorsätzlichen Vollrausches, weil man ihn tatsächlich für schuldunfähig hielt mit der großen Promillezahl, verurteilt worden. 2 Jahre und 9 Monate bekam der dafür und zusätzlich eine Sicherungsverwahrung und das war das juristisch Brisante dabei, die später vom BGH wieder aufgehoben worden. Das heißt, dieser Vollrausch war korrekt, dieses Urteil war korrekt, nur die Sicherungsverwahrung, das heißt, dass nach dem Absitzen der Haftstrafe noch eingeschlossen zu bleiben, ließ sich damals nicht aufrechterhalten. Ein anderes Beispiel, hier hatten wir ja bei den Bielefelder von vorsätzlichem Vollrausch gesprochen, das heißt, er hat gewusst, was passiert, wenn er sich so betrinkt, geschah in Spenge, Silvester 2017. Da hatte ein Vater auf einer Silvesterfeier ordentlich getankt, er war 39 Jahre alt und erreichte auf dieser Feier, das wurde später rekonstruiert, gut 3, man ging davon aus 3,4 Promille, auch ein mächtiges Stück Alkoholeintrübung. Der konnte nicht mehr stehen, der fand das Schlüsselloch nicht mehr, als er nach Hause ging. Das Brisante und höchst Gefährliche dabei, er hatte seine beiden Söhne dabei, 6 und 9 Jahre alt. Die waren irgendwie auf dieser Silvesterfeier mit dabei und dann geriet der schwerst betrunkene Mann mit dem Sohn der Gastgeber in Streit und wurde da nach Hause geschickt und hat gesagt, komm, hau ab, wir wollen dich hier nicht mehr. Und so gingen die in ihre Wohnung zurück und in dieser Wohnung muss der Volltrunkene seine Söhne dazu gedrängt haben, aus dem Fenster zu springen.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, ja. Die wohnten im zweiten Stock, 2,80 Meter hoch und der 9-Jährige sprang und erlitt ein offenes Schädelhirntrauma und Brusttrauma und mehrere Brüche. Der Bruder, der Kleinere, hatte Glück, der fiel auf den Bruder und hat sich nicht ganz so schwer verletzt. Und 2020, also 3 Jahre später, gab es dann auch ein Urteil wegen, in diesem Fall, fahrlässigen Vollrausch. Da war der Staatsanwalt nicht so der Meinung. Der sagte, der hatte doch zumindest eine Aufsichtspflicht gegenüber seinen Söhnen und musste doch zumindest die Konsequenz, dass er diese Aufsichtspflicht nicht mehr halten kann, im Auge haben. Aber hier kam man zu der Erkenntnis, er war schuldunfähig, konnte also nicht für eine fahrlässige Körperverletzung irgendwie verurteilt werden, kriegte also das Urteil wegen fahrlässiger Vollrausch, 20 Monate auf Bewährung. Hört sich sehr wenig an, aber hier war die Fahrlässigkeit entscheidend und eine positive Sozialprognose. Das heißt, der war schon in Therapie, der war seit einem Jahr zur Urteilszeit schon trocken und hatte einen festen Job. Und das hat ihm sicherlich in der Sache geholfen. Ist aber, um darauf zurückzukommen, wie ist das juristisch, ist aber jemand so alkoholisch gewöhnt, dass 2,69 Promille gar nicht so viel ausmachen, dann ist er voll schuldfähig und dann kann er wie jeder andere, der nicht betrunken ist, auch verurteilt werden. Trotzdem wird natürlich im Urteil oft diese Trunkenheit noch mit einfließen.
Mhm. Gegen Boris S. wird nach der Tat Haftbefehl erlassen, er kommt aber nicht ins Gefängnis.
Das stimmt.
Was ist das denn?
Ja, das hat mit seinem Allgemeinzustand zu tun. Also Boris S., hatte ich ja schon angedeutet, hatte nicht nur mit dem Alkohol so seine Probleme, sondern er war im internistischen Sinne schwer krank. Man hatte ihm bei seiner Haftprüfung noch eine Krankheit attestiert oder diagnostiziert, von der er gar nichts wusste. Das war relativ kurios. Sein Strafverteidiger sagte, das hätte er auch noch nicht gehabt. Die Haftprüfung, wo ein Amtsrichter sozusagen den Haftbefehl verkündet und ihm sagt, sie sind wegen versuchten Totschlags jetzt in Haft zu nehmen, fand nicht im Amtsgericht statt, sondern in einem Krankenwagen im Innenhof des Gerichtes, wo man sie dann zusammenkam, weil er in einem so schlechten Zustand war. Okay. Er hatte zwar anfangs gesagt, er sei selbst auch verletzt worden, aber bei der genaueren Durchschau hat man gemerkt, verletzt war der nicht. Er hatte zwar Blut am Körper, aber seines war es nicht. Trotzdem haben die Ärzte dann entschieden, haftunfähig aufgrund seiner verschiedenen gesundheitlichen Einschränkungen. Und so kam er ins Justizkrankenhaus Fröndenberg. Das heißt, das ist ein Krankenhaus, aber ein Haftkrankenhaus. Du bist also in einem Krankenhaus und gleichzeitig in Haft. Insofern kann man nicht sagen, er ist nicht in U-Haft gekommen, sondern er hatte einen besonderen Ort, an dem er sozusagen die Haft antrat. Und zwar in einem Krankenhaus, wo man sich um all seine Krankheiten kümmern konnte.
Am 16.11.2023 beginnt vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen den 73-jährigen Boris S. Jens, warst du eigentlich vor Ort?
Da war ich nicht vor Ort, das hat ein Kollege übernommen. Ja. Insofern kann ich nur wiedergeben, was der dann zu Papier gebracht hat. Und es war so, dass dieser von allen ja erwartete, was ist das für ein Typ, wie sieht der wohl aus? Da kam ein sehr gebrechlicher, grauhaariger, älterer Herr rein. Und das ist ja das, was wir anfangs auch besprochen haben. Ein Mensch diesen Alters, dass er mit so einer massiven Gewalt ausbricht, ist so ungewöhnlich, dass man sich es nicht vorstellen konnte. Also hat man gedacht, naja, da vielleicht sieht man dann, wenn er reinkommt, dann, was das für ein Haudegen ist. Das war auch nicht der Fall. Da war ein gebrochener Mann. Sein Verteidiger hat ja dann auch eine Erklärung verlesen, in dem auch seine Kranken- und Alkoholgeschichte nochmal deutlich gemacht wurde. Und in dem er auch zudem noch sagte, das war nicht nur der Alkohol, sondern er hatte auch noch Medikamente genommen. Das heißt, die Mischung war sicherlich für seinen Zustand auch nicht gerade glücklich.
Konnte er denn was zu der Tat sagen?
Abgesehen von dieser Erklärung, in dem er sozusagen die Argumente, die man mit seinem Rechtsanwalt besprochen hatte, ausgeführt hat, sagte er nichts. Und das wurde ihm auch negativ ausgelegt. Denn sein Rechtsanwalt hat gesagt, ja klar war mein Mandant bewusstseinsgestört durch den vielen Alkohol. Also ihm fehlten, hatte ich ja schon erwähnt, Hemmungs- und Steuerungsfähigkeit. Worauf er hinaus wollte, hatte ich ja eben erklärt, ganz klar, das sollte nicht eine Verurteilung wegen versuchten Mordes werden, versuchten Totschlags, pardon, sondern wegen Vollrausches. Aber Boris S. verweigerte auch jede Untersuchung eines Gutachters, eines medizinischen Gutachters über seinen Gesundheitszustand. Er schwieg im Gericht die ganze Zeit. Das heißt, von ihm kam nichts außer ganz zum Schluss, dass ihm das ganze leid täte. In der Erklärung des Verteidigers war die Rede davon, dass er selbst geschockt war über die Tat, die ihm ja quasi außerhalb seiner Wahrnehmung passiert sein soll. Er hatte also keine Erinnerung an alles.
Also der Anwalt plädierte auf Schuldunfähigkeit, da kam er aber nicht mit durch.
Da kam er nicht mit durch. Das Gericht urteilte dann im Mitte Dezember 23, dass er wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzungen, das ist in Tateinheit geschehen, 5 Jahre in Haft gehen muss. Das heißt, das Urteil war relativ deutlich in der Richtung. Allerdings wurde ihm sozusagen die Auflage erteilt, er müsse in einer Entzugsklinik eingewiesen werden. Das war sozusagen die größte Voraussetzung. Das Gericht ging davon aus, dass Boris S. den Tötungsversuch als vollendet angesehen hat. Das heißt also, er muss so gehandelt haben, dass er gesagt hat, so, jetzt habe ich es geschafft und danach schlief er ja ein. Der Sachverständige, der ja diese Steuerungsfähigkeit zu prüfen hatte, sagte, er war diese Mengen gewohnt. 2,69 Promille haben nicht ausgereicht, um ihn sozusagen einer Steuerungsfähigkeit zu nehmen. Und insofern war dann das Urteil so, wie es sicherlich die Verteidigung sich nicht vorgestellt hatte.
Ich würde gerne nochmal auf das Motiv zurückkommen. Gab es da irgendetwas? Also du hattest ja vorhin schon mal gesagt, es war ein bisschen unklar. Ist das vor Gericht nochmal zur Sprache gekommen? Waren die sich Spinnefeind? Keine Ahnung.
Das kam eben so nicht zur Sprache. Es muss, so habe ich den Staatsanwalt damals verstanden, der die Ermittlungen geführt hat, es muss in diesem Wortgefecht an der Tür zu Unmutsäußerung gekommen sein. Also ich übersetze das mal, da hat wohl die ältere Dame deutlich gemacht, dass sie überhaupt nicht einverstanden ist mit seinem Verhalten. Und da müssen Worte gefallen sein, die ihn so in Rage gebracht gemacht haben, dass er, wie sagt man heute, rot gesehen hat. Ne?
Also hat irgendwas angetriggert.
Genau. Also. Das heißt, wir haben hier einen Fall, wo aus einer Banalität, es geht quasi um eine Störung im Leben, plötzlich eine lebensgefährliche Situation entsteht, weil einer sich nicht mehr im Griff hat und wie wild auf jemanden eintrümmert. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Dieser Holzhocker ist während der Tat zerbrochen. Das heißt also, die Gewalt, die auf diesen Kopf eingewirkt hat, war so groß, dass der Hocker, klar kann man das jetzt nicht mehr nachsagen, ob der jetzt später gegen irgendwie den Boden geflogen ist und dabei zerbrochen ist, aber er ist offenbar mit großer Wut vorgegangen und das ist kaum zu erklären.
Ja. War das Opfer, also Anneliese W., im Gericht anwesend? War sie soweit wiederhergestellt, dass sie teilnehmen konnte?
Anfangs nicht. Ich habe mit seinem Rechtsanwalt gesprochen. Ich habe mit ihrem Rechtsanwalt gesprochen, der die Nebenklage übernommen hat. Und Peter Rossek sagte, es ist ein Wunder, dass sie angesichts dieser massiven Gewalteinwirkung das so gut überstanden hat. Das heißt, die gute Nachricht war, schon am Sonntag konnte sie operiert werden. Am Montag, also Samstag war die Tat. Zwei Tage später hieß es, sie ist aufgewacht aus dem Koma und ist ansprechbar. Damit hatte keiner gerechnet. Vier Tage später konnte sie schon die Intensivstation verlassen. Wir müssen immer dran denken, die war 97 Jahre alt. Da reicht schon deutlich weniger, um so einen Körper und um die körperlichen Funktionen schwerst zu belasten. Also die hat das wirklich gut verkraftet. Aber, das sagte Peter Rostek auch, die psychische Einschränkung war schon relativ groß. Sie war also schwer angeschlagen. Und deswegen war sie am Anfang nicht im Gericht, hat sich aber später sozusagen als Nebenklägerin auch ins Gericht begeben.
Mhm. 5 Jahre Haft. Wie waren die Reaktionen auf das Urteil?
Das ist eine gute Frage. Man kommt dann erstmal raus und sagt so, ja klar, ein Mord war es nicht, also kann man nicht mit Höchststrafen rechnen. Jetzt ist es versuchter Totschlag, das ist also kein vollendeter Totschlag. Bei 5 Jahren ist, glaube ich, ganz viel sozusagen da reingespielt, dass er halt so alkoholisiert war. Also man hätte sicherlich im nüchternen Zustand deutlich höhere Strafen erwarten können. Jetzt ist, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, entschieden worden, dieser Mann ist gefährlich, wenn er betrunken ist, nicht grundsätzlich. Und diese Gefahr, das ist bei einer Unterbringung in einer Erziehungsanstalt immer Voraussetzung, muss bestehen. Also man muss die Gefahr bestehend haben, dass erhebliche Straftaten in diesem Zustand zu erwarten sind. Und deswegen ist es dann richtig zu sagen, das Hauptziel ist der Alkoholentzug. Mhm. Und das wird übrigens nicht gemacht, um dem Mann zu helfen, das ist zwar ein positiver Nebeneffekt, sondern um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen. Mhm. Das heißt, diese Entscheidung, ihn nach § 64 in einer Entziehungsanstalt unterzubringen, ist zum Schutz der Allgemeinheit und deswegen aus meiner Sicht der richtige Schritt. Hier gab es interessanterweise die Vorgabe, dass er nach frühestens 16 Monaten diese Therapie überhaupt erst antreten darf. Das heißt, er ist bis heute noch nicht in Haft. Noch nicht in der Therapie.
Ach was.
Ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Er war ja direkt nach der Tat in U-Haft gegangen, das wird angerechnet. Diese Vorgabe hat damit zu tun, dass man von einer 2-jährigen Therapie ausgeht. Jetzt hat er 5 Jahre Haft bekommen. Es ist möglich, nach 2/3 der abgesessenen Haft die Resthaftstrafe in Bewährung umzusetzen. Das heißt, bei guter Prognose, bei guter Führung, wie man mal so schön sagt, ist es möglich, nach 2/3 der Haft, das ist so nach 3 Jahren und 1/3 zusätzlich, in Bewährung zu gehen. Jetzt will man aber verhindern, dass man mit der Therapie beginnt, dann hat er 2 Jahre Therapie und dann müsste er aber, um überhaupt eine Hoffnung auf Bewährung zu haben, noch 1 Jahr und 3 Monate oder 4 Monate nochmal ins Gefängnis. Das wäre nach der Therapie kontraproduktiv. Mm, so hat es mir sein Verteidiger erklärt. Deswegen entscheidet man sich für den Vorwegvollzug. Dieser Vorwegvollzug ist sozusagen die Strafe, die er absitzen muss. Und erst nach 16 Monaten beginnt die Therapie, das heißt die hoffentliche Lösung dieser Gefahr, indem man ihn sozusagen von der Alkoholkrankheit erlöst. Und und das ist jetzt der Grund, warum er sozusagen noch in Haft ist. Aber im Herbst des Jahres 2024 wird er wohl dann die Therapie antreten. Und da können wir nur alle die Daumen drücken, dass er dann vom Alkohol wegkommt.
Aber was macht so ein schwerer Alkoholiker im Knast ohne Alkohol?
Das ist sicherlich eine sehr gute Frage. Natürlich wird er da auch betreut. Natürlich kriegt er da auch medizinische Hilfe. Der Entzug ist sicherlich schon da sehr fortgeschritten und später für die Therapie, glaube ich, ein großer Schritt. Aber wir wissen auch, im Knast sind die Bedingungen natürlich nicht so, dass man wunderbar stabil durchs Leben geht. Mhm. Also da ist zum Teil einfach auch, muss man akzeptieren, dass man auch eine Strafe abzusitzen hat. Ja. In der Hoffnung, dass er da nicht an den Alkohol kommt und möglicherweise sozusagen unter der Hand weiter an der Flasche hängt.
Jens, so ein versuchter Totschlag oder Mord, bei dem sowohl Täter als auch Opfer so alt sind wie in diesem Fall, das ist eher ungewöhnlich. Sind dir vergleichbare Fälle bekannt?
In dieser Art nicht. Also wir wissen, dass es eine gewisse Szene gibt, die sind relativ alt, aber trotzdem kriminell unterwegs. Aber da geht es meistens darum, an Geld zu kommen. Das heißt, wir haben in einem Podcast über die Opa-Gangster geredet. Das waren drei Rentner, die zwischen 1988 und 2004 insgesamt 14 Banken überfallen haben und 1,4 Millionen Euro gemacht haben. Das heißt, das ist eine Art von Kriminalität. Da geht es darum, warum auch immer, vielleicht haben die nicht gearbeitet, vielleicht haben die aus anderen Gründen nicht viel Geld, das Rentenproblem ist da. Das heißt, wir haben inzwischen schon sowas wie einen demografischen Wandel, auch bei den Straftätern. Aber Gewalttaten gehören in der Regel nicht dazu, weil man ja auch irgendwo mit einer gewissen Altersweisheit zu rechnen hat und eben nicht mehr wie ein 20-Jähriger auf irgendwelche Beleidigungen reagiert. Insofern ist dieser Fall wirklich ein ganz besonderer.
Weißt du, was mit Anneliese W. heute ist?
Da wissen wir wenig. Wir wissen ja, dass sie psychisch relativ angeschlagen ist, aber sie ist wohl auch aufgrund dieses Vorfalls anschließend aus ihrer Wohnung, in der sie viele, viele Jahre gewohnt hat, ausgezogen und in ein Pflegeheim gekommen. Und man kann nur alle Daumen drücken, dass sie dort noch ein möglichst schönes und unbeschwertes Leben führt, weil das, was ihr da widerfahren ist, hat sie sicherlich nicht verdient.
Der 73-jährige Boris S. steht betrunken im Flur eines Mehrfamilienhauses in Bielefeld-Schildische und kann seinen Schlüssel nicht finden. Seine 97-jährige Nachbarin Anneliese W. hört das und kommt an die Wohnungstür. Nach einem kurzen Wortgefecht schlägt der Rentner mit einem Holzhocker auf die betagte Frau ein. Als der Holzhocker zerbricht, beginnt er sie zu würgen. Einer Nachbarin gelingt es schließlich, Boris S. von seinem Opfer wegzuziehen. Anneliese W. überlebt die Tat schwer verletzt. Der 73-jährige Angreifer schläft noch am Tatort seinen Rausch aus. Wegen versuchten Totschlags wird Boris S. zu 5 Jahren Haft und einer anschließenden Entzugstherapie verurteilt. Ja, das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Matthias Reiprich. Zu Gast war der Kollege Jens Reichenbach. Schön, dass du da warst.
Ja, danke, Birgit.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.